Sonntagabend. Entweder Tatortzeit oder Rosamunder Pilcher. Es ist eigenartig. Ich liebe diese Filme überhaupt nicht, außer Rosamunder Pilcher. Ich weiß schon von vornherein, was passiert. Und trotzdem laufen mir die Tränen. Ich bin wirklich kein Emotionsbolzen. Aber wenn ich Filme sehe, in der irgendwo etwas an Heil passiert, an Wiederherstellung, dann passiert etwas mit meiner Seele und meine Augen fangen an, das rauszulassen. Ich habe so eine Sehnsucht danach, nach einer heilen Welt. Ich habe so eine Sehnsucht danach, nach Versöhnung und Vergebung. Ich habe eine solche Sehnsucht danach, dass das Miteinander gekennzeichnet ist von dem, was Jesus Christus uns aufgetragen hat. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Das Lied, das wir eben gehört haben, fällt unter die Rubrik Gänsehautlied für mich. Ich habe noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stiller Begleiter meiner einsamen Stunden, Freund bist du mir. In diesem Lied wird für mich eine andere Sehnsucht angerührt, nämlich die Sehnsucht nach einer echten, bedingungslosen, überwältigend realen Liebe. Eine Liebe einfach um meiner selbst willen. Und deswegen hat dieses Lied mich schon so oft berührt, dass ich eine Gänsehaut bekomme und dass wieder Tränen in den Augen sind. Es ist diese Sehnsucht danach, berührt zu werden am zweiten Advent von dem, der selber die Liebe ist. Auf den Morgenstern, auf den wir warten und der heute hier mitten unter uns ist durch seinen Heiligen Geist. Es ist diese Sehnsucht danach, gesehen zu werden, ein offenes Ohr zu haben und einfach mal komplett im Mittelpunkt eines anderen Menschen zu sein. Das tut so gut. Das ist so befreiend, so wertschätzend. Das ist echte Liebe. Und ich persönlich glaube, dass diese echte Liebe das Beste ist, was uns passieren kann. Und ich nenne das Lebensqualität. Wo wir diese Liebe, sei es durch einen Partner, viel häufiger durch Kinder, weil sie unverdorbener sind, oder einfach durch andere Menschen oder heute einmal von Gott selber geschenkt bekommen. Das ist dann Advent live. Wenn er, der die Liebe ist, neu sich klein macht und in unser Leben hineinkommt, um etwas anzufachen, zu entzünden. Entzündet werden von der Liebe Gottes. Das wünsche ich mir für heute. In einer Zeit, die immer beziehungskälter wird. In einer Zeit, wo Paulus recht hat, wenn er sagt, die Liebe der meisten erkaltet. Das ist ja eine Realität, die uns umgibt und die auch oft in unseren Häusern Fakt ist, traurige Tatsache ist. Ich bete darum, dass wir heute dieser echten Liebe begegnen. Allerdings bin ich Realist. Und ich habe so die dunkle Ahnung, dass das Licht der Welt oft nicht zu uns herankommt, weil wir unsere Herzen nicht weit öffnen, unsere Tore nicht groß aufmachen, dass der Herr der Herrlichkeit einzieht, sondern dass wir es verschließen und dicht machen. Wir haben nämlich Angst. Angst vor dieser echten Liebe, sie persönlich an uns heranzulassen. Und manchmal liegt es einfach daran, dass wir Angst vor Bindung haben. Wir lieben auf der einen Seite unsere Freiheit, dass wir selber gestalten und machen dürfen. Da höre ich die Geschichte eines Singles, der schon viele, viele Jahre Single ist. Er hat Sehnsucht nach einem Partner oder nach einer Partnerin und gleichzeitig die Angst, dann verliere ich ja meine gelebte Freiheit. Angst vor Bindung. Manchmal ist es aber auch die Angst vor Bewertung. Was denken denn jetzt andere, wenn ich anfange hier zu heulen? Das gebe ich mir nicht, diese Blöße, diese Scham. Merkt ihr? Dann wird das Herz hart und verschlossen. Und sehr häufig kann ich echte Liebe nicht zulassen, weil ich zu dem sogenannten Kreis der Betroffenen gehöre. Ich wurde schon so oft enttäuscht. Ich hatte gehofft, gerechnet, hier begegnet mir ein Mensch mit echter, aufrichtiger Liebe. Und dann stelle ich fest, er lügt mich an. Er verrät mich, er verkauft mich. Das ist billige Liebe, das war Ramsch gewesen, aber nicht unbezahlbare Liebe. Ich hatte gedacht, es ist Liebe, aber der andere wollte nur Sex. Ich hatte mich danach gesehnt, dass hier Liebe in Aktion auf mein Leben trifft. Aber dann stelle ich fest, dass sich diese Liebe sprachlos nur hinter Worten versteckt hat und nicht echt war, nicht mich meinte, sondern nur sich selbst. Woran liegt es, dass es so schwer ist, sich zu öffnen für reale, wirkliche Liebe? Ich glaube, es liegt daran, dass wir in der Zeit leben, in der echte Liebe ganz klein geschrieben wird, aber das Ego ganz groß, also das Ich. Da geht es viel mehr um mich als um den anderen. Die Resultate daraus, wenn ich selber, wie es Rosenstolz mal gesungen hat, lass es Liebe sein, aber wenn ich selber keine Liebe in mir trage, dann kann ich es an meiner Außenwirkung, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, feststellen. Echte Liebe, so haben wir es in 1. Korinther 13 eben gehört, echte Liebe macht den anderen immer groß. Sie liebt es, dass der andere groß herauskommt und nimmt sich selber gar nicht so wichtig. Heißt nicht Selbstverachtung, aber sie freut sich an dem Glück des anderen. Echte Liebe macht es so sehr Freude, den anderen ins Zentrum zu stellen, sodass man selber eben nicht im Zentrum steht. Aber die echte Liebe hat damit kein Problem. Da allerdings, wo das Ego wächst, da findet meistens Trennung statt. Wo echte Liebe da ist, da wirkt sie anziehend. Aber wo das Ego sich durchsetzt, wird der andere bloßgestellt. Echte Liebe macht immer sehend, aber das Ego verblendet. Die Liebe erduldet alles. Sie kann Schmerzen und Enttäuschung aushalten und wagt deswegen wieder den nächsten ersten Schritt auf den anderen zu. Aber das Ego wird in diesen Fällen meistens aggressiv und laut. Echte Liebe ist ein wunderbarer, kostbarer Schatz, wenn wir sie bekommen, wenn wir damit gesegnet werden. Und ich wundere mich nicht, dass bei Jesus immer sehr viele Menschen waren, weil er hatte diese echte Liebe. Echte Liebe ist anziehend, wie ein Magnet, Licht der Welt, wo man gerne sein will. Und was waren das für Leute, die er so bei sich hatte? Eigenartige Mannschaft. Ein Matthäus, ein Zöllner, von anderen abbewertet, von Jesus eingeladen. Komm, du gehörst zu meinem Dreamteam. Ein Zachäus lässt er vom Baum herunterklettern, sagt, heute feiern wir Party miteinander. Und Zachäus fand das nicht peinlich, sondern war voller Freude. Da ist Simon, der den Beinamen der Zelot hat, also der Terrorist. Er wird von Jesus eingeladen und er sagt, danke, danke, dass du an mich mitdenkst. Da sind die beiden Donnersöhne, das heißt Choleriker, Andreas und Johannes. Also der Jünger, der ganz nah am Jesu Herz war, war ein Choleriker. Und er wird eingeladen von Jesus. Und sie sind so dankbar, dass sie bei diesem Jesus, bei dieser echten Liebe dabei sein dürfen. Und dann gibt es noch die Frauen in diesem Dreamteam von Jesus Christus. Eine Unverschämtheit, ein Rabbi, der Frauen bei sich hat. Und sie dienen ihm mit dem, was sie haben und was sie können. Und sie tun es von Herzen gern. Sie sind alle furchtlos gern in der Nähe bei Jesus. Warum? Weil Jesus kein Fake macht, weil er nicht lügt, weil er nicht betrügt. Er hat echte göttliche Agape-Liebe in sich und er verschenkt sie an die anderen. Die anderen bleiben Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit. Sie reiben einander, sie haben ihre Fehler, ihre Macken. Es sind gar nicht so einfache Persönlichkeiten. Ich habe ja nur mal so ein paar Stichpunkte genannt. Da kann man schon herausspüren, wie brisant dieses Team war. Kein normaler Teamleiter hätte solch ein Team zusammengestellt. Das kann doch gar nicht funktionieren. Da sind doch Enttäuschungen auch bei Jesus vorprogrammiert. Und in der Tat, lesen wir es in seiner Biografie permanent, wie diese Mannschaft ihn enttäuscht, ihn verletzt, ihn allein lässt. Gerade in seinen schwersten Stunden. Das dritte Mal redet er davon. Ich werde bald sterben müssen. Seine Traurigkeit war in dem Gesicht abzulesen. Und was macht sein Dreamteam? Sie diskutieren darüber, wer der Größte ist. Sie hatten keine Liebe in sich. Jesus gar wohl. Ich habe mich gefragt, wie ist Jesus Christus damit umgegangen? Wie hat er das geschafft, mit diesen Realitäten nicht nur klarzukommen, sondern seine Liebe nicht zu verlieren? Und was können wir daraus lernen, wenn er dann uns sagt, es gibt nur ein Ding, das möchte ich, dass ihr es lebt. Liebt so, wie ich geliebt habe. Was passiert zum Beispiel, wenn er in einem Haus ist, das rammelvoll ist, also die dreifache Menge an Personen wie jetzt hier? Es ist ein Fest, man isst miteinander, eine Männergesellschaft und auf einmal wagt es eine Frau, sich durchzudrängen, sie ignoriert die Blicke, geht auf Jesus zu, zerbricht etwas, ein Duft erfüllt den Raum und dann gießt sie das einfach über Jesus aus. Und wenn sie das über Jesus ausgießt, gucken die anderen auf Jesus, auf diese Frau und haben nur ein Anliegen, während der Duft den Raum erfüllt, hoffentlich verduftet die bald. Wie geht Jesus in dieser Situation damit um? In den Kommentatoren zu dieser Geschichte aus Markus 14 lesen wir ganz viel von dieser Frau, was ja auch berechtigt ist. Sie ist ein Beispiel. Heute wollen wir einen Perspektivenwechsel vornehmen. Wir schauen einmal auf Jesus. Kann er diese echte Liebe von der Frau, Johannes sagt, es war Maria, kann er diese Liebe zulassen? So wollen wir einfach nochmal auf diese Geschichte hören. Markus 14, Kapitel 3, Vers 3 bis 9. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Kleine Randbemerkung, es gab so viele Simone, also musste man einen Beinamen geben, Simon Petrus, Simon der Zelot, Simon der Sohn des Jona, hier Simon der Aussätzige, damit keine Verwechslung entsteht. Jesus war in Bethanien bei Simon dem Aussätzigen zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem kostbaren Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Maria, sie ist es, die sich wagt, echte Liebe gegenüber Jesus zu leben. Diese echte Liebe hat so ein paar Kennzeichen. Das eine ist, dass echte Liebe sich nicht einschüchtern lässt. Echte Liebe und Angst vertragen sich nicht. Johannes sagt es einmal in seinem Brief, die Liebe Gottes treibt die Angst aus. Ja, sie hatte allen Grund zur Angst, aber sie überwindet die Angst. Sie sieht die Blicke, sie hört das Gerede. Aber jetzt sieht sie nur auf ihr Herz, das voller Liebe zu ihrem Freund Jesus ist. Das ist ihr Fokus. Darauf konzentriert sich ihre Liebe. Also sie hört nicht auf die Stimmen der Angst. Das andere ist, Liebe ist immer großzügig, verschwenderisch. Das Ego ist geizig und immer sparsam. Aber Liebe will verschenken. Liebe kann gar nicht anders, als großzügig zu sein. Das ist ein Markenzeichen von Liebe. Und das andere ist, Liebe verändert immer die Atmosphäre. Hier ganz praktisch einfach auch durch den Duft. Manchmal erlebt man ja so etwas, dass wenn man durch die Innenstadt geht, dann können vielleicht junge Damen an einem vorbeigehen oder auch junge Herren. Bei Herren ist es so, die duschen dann vielleicht nicht und haben sehr viel aufgetragen. Und dann geht so eine Duftwolke an einem vorbei. Und wenn du in einem Aufzug bist und diese Duftwolke kommt da rein, da hält man die Luft an. Hier geht es um einen sehr intensiven Geruch. Nardenöl, sehr kostbar. Das hat sich in den ganzen Raum ausgebreitet und die Atmosphäre war gespalten. Wir lesen davon, dass die Jünger, die sie untereinander halten, die waren empört, die haben sich geärgert, die haben gelästert über diese Frau. Das war eine negative Atmosphäre. Aber bei dieser Frau war nur Liebe. Und diese Liebe ist bei Jesus angekommen, weil er hatte seine Herzenstür weit aufgemacht. Er hat es sich gefallen lassen. Und da sind wir so ein bisschen bei diesem ganzen Thema. Wie geht Jesus Christus denn selber mit dieser geschenkten, echten Liebe von der Maria um? 300 Denare, so hat es Judas gleich errechnet. Man merkt, er ist wirklich berechtigter Finanzexperte. Er hat den Wert gleich geschätzt. Das bedeutet ein Jahresgehalt von circa 45.000 Euro. Die werden hier einfach mal auf den Kopf gehauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Fragt mal unseren Kassierer, wenn wir das machen. Gemeindekasse mal plündern, auf den Kopf hauen. Da kräuseln sich doch die Nackenhaare. Aber wie geht Jesus damit um, dass diese Frau ihm so begegnet? Das erste ist, er lässt es sich gefallen. Und nicht nur er lässt es sich gefallen, er lässt es zu und er genießt es offensichtlich. In diesem Moment sind seine Blicke und sind seine Worte nur auf Maria gerichtet. Sie darf es tun. Wir lesen nichts davon, dass er seine Hände ausstreckt und sagt, geh mir weg, komm mir ja nicht zu nah. Nein, er genießt es, dass er gesalbt wird. Markus baut einen guten Kontrast auf in den Versen 1 und 2, die wir nicht gelesen haben. Draußen vor der Tür, da sind verschlossene Menschen, Schriftgelehrte und Pharisäer. Sie haben eine Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung lautet, dieser Jesus Christus muss weg. Wir werden ihn töten. Sie wollen ihn ans Leder. Maria will an sein Herz. Kein Wunder, dass Jesus sein Herz für diese Liebe öffnet. Und in diesem Moment 100% für die Maria da ist. Er nimmt diese Liebe an. Er hat keine Angst davor, dass er jetzt in eine falsche Bindung reinkommt. Bis heute hält sich das Gerücht, dass er eine Liebesbeziehung zu dieser Maria hatte. Ihm war das egal. Ihm war es egal, wie die Leute, wie seine Jünger jetzt das bewerten. Er hatte jetzt nur einen Fokus für die Maria. Das ist Kennzeichen von echter Liebe. Ich lasse es zu, dass ich geliebt werde. Und ich weiß nicht, ob du dazu in der Lage bist, echte Liebe zuzulassen. Oder ob nicht dein Ego vielleicht auch so groß geschrieben ist, warum auch immer, dass es dir unmöglich ist, Liebe zuzulassen. Ich bete darum, dass Gott unsere Herzen heute öffnet und dass das Ego kleiner wird, seinen Platz in unserem Leben findet, aber dass seine Liebe größer wird. Das Zweite, was wir in dieser Geschichte feststellen, ist, dass Jesus Christus schon auch etwas macht. Er wird auch verschwenderisch, aber mit Worten. Mit Worten der Wertschätzung und der Liebe. Wie reagiert Jesus Christus auf die Argumente, auf die guten Argumente seiner Freunde? Das hätte man ja tatsächlich verkaufen können und den Armen geben können. Wir sehen zunächst einmal, dass er nicht mit Gegenargumenten argumentiert, sondern er nimmt die Maria ganz einseitig in Schutz. Das ärgert uns auch manchmal, dass Jesus so unverschämt einseitig sein kann. Er sagt, lasst sie in Frieden, macht ihr keinen Kummer, wertet ihren Liebesdienst nicht ab, verletzt sie doch nicht, hört auf mit euren Vorwürfen. So stellt sich Jesus vor diese Maria und schützt sie. Er schenkt ihr seine Stimme und wertet ihr Handeln auf. Jesus, der Prophet, sieht nämlich in diesem Handeln mehr als alle anderen in diesem Raum, wahrscheinlich mehr als Maria selber wahrgenommen hat. Sie salbt mich für mein Begräbnis. Johannes gibt ein Zeitfenster bekannt. Es war nicht mehr viel Zeit zu seiner Kreuzigung. Und wir können durchaus davon ausgehen, dass am Kreuz hängend immer noch diese Salbe gerochen hat. Trost, Liebe. So viele lassen mich allein, aber da war jemand, die Maria. Ich rieche es noch, wie sie bei mir ist, mit ihrem Trost und ihrer Liebe. Er schenkt also der Maria ihre Stimme. Die Armen, so könnt ihr jetzt doch mit dem Argument, die Armen habt ihr immer, aber ich kann euer, damit könnte und damit hätte man, nicht mehr hören. Mir ist eine wirkliche Tat 1000-mal lieber als 100-mal zu sagen, ich könnte und ich hätte. Steckt das mal weg. In diesem Sinne verhilft Jesus Christus der Maria dazu, dass die Stimme Gottes, die sie gehört hat, in ihr lauter bleibt als die Stimme der Kritiker. Das ist ein sehr wichtiger Satz. Jesus hilft ihr dabei, dass die Stimme Gottes in ihr lauter bleibt als die Stimme der Kritiker. Das macht echte Liebe. Er spricht ihr Mut zu. Du hast etwas richtig Gutes getan, mehr als du selber es denken konntest. Und dann liebe ich diesen Satz, lasst sie in Ruhe. Sag das nochmal zu deinem Sitznachbarn. Heute lasse ich dich in Ruhe. Okay, einige trauen sich das nicht. Hm? Das bedeutet natürlich im umgekehrten Fall, auch das, was Jesus getan hat, Heute werde ich so gut von dir sprechen und dich loben über den Klee raus. Nein, ich werde Wahrheiten über dich sagen, sodass alle sagen und denken und wissen und es hören, diese Frau ist eine wunderbare, geniale Frau. Und dieser Mann, der muss ja super sein, der ist ja klasse. So werde ich von ihm reden und von ihr. Das heißt, ich lasse dich mal in Ruhe. Ich nerv dich nicht. Ich komme nicht mit Bewertungen an, sondern ich mache dich groß. Wir können es lesen im Buch Prediger, Kapitel 7. Da heißt es, ein guter Ruf ist besser als gute Salbe. Das hat Jesus mit Maria gemacht. Er hat ihr einen guten Ruf verschafft. Er hat sie vor sie gestellt. Das ist das Beste, was mir in diesem Raum passiert ist. Das Essen ist klasse, die Gemeinschaft war bis jetzt ganz gut. Aber die Krönung, das Sahnehäubchen, das war Maria. Mit ihrer Verschwendung, mit ihrer Liebe. Ein guter Ruf ist besser als gute Salbe. Also, wenn wir von Jesus lernen, echte Liebe zu leben, dann werden wir den anderen groß machen. Dann werden wir ihn wertschätzen. Dann werden wir so von ihm reden, dass alle denken und wissen und das Verlangen haben, diesen Menschen muss ich kennenlernen. Redest du so von Jesus? Redest du so von deinem Feind in der Gemeinde? Redest du so von dem, der dir dauernd auf die Nerven geht? Heute sagt dir Jesus, fange an damit. Fange an damit, diesen Menschen zu segnen. Fange an, gut von ihm zu reden, gut von ihm zu denken, nicht lügen. Aber fange an, dein Denken zu ändern und lebe die Liebe, die Gott dir geschenkt hat. Also Jesus Christus lässt als erstes diese Liebe zu. Er kann sie genießen. Das zweite ist, dass er selber sich vor Maria stellt und ganz verschwenderisch wird mit seinen Worten, ohne zu übertreiben. Und dann kommt noch ein dritter Punkt, der ist sehr gewaltig. Jesus Christus erweitert das Evangelium. Die gute Nachricht von Gott. Wie meine ich das? Wir bauen ja hier die Gemeinde auf einem Glaubensbekenntnis unter anderem auf. Und dieses apostolische Glaubensbekenntnis hat ja einen sehr dichten theologischen Inhalt. Aber dieses Bekenntnis unterschlägt die Predigt von Jesus Christus massiv. Denn die Predigt von Jesus Christus lautet nicht anders, ich bin immer noch im Markus-Evangelium Kapitel 1 zum Beispiel, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Dann predigt er in das erste Mal in der Synagoge und liest Jesaja 61 vor. Gefangene werden befreit, Taube hören, Lahme werden gehen. Und er rollt die Schriftrolle zusammen und alle warten auf ihn, dass er noch was sagt. Und er sagt nur, jetzt ist es erfüllt. Die Herrschaft Gottes zeigt sich in mir. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, es ist jetzt da. Es geht darum, dass die Herrschaft Gottes, seine Liebe sich in der Welt durchsetzt. Und dieses Leben und diese Lehre Jesu kommt im apostolischen Glaubensbekenntnis nicht vor. Es beginnt bei der Krippe und springt sofort zum Kreuz. Jetzt sagt Jesus Christus, wenn vom Evangelium die Rede ist, wird nicht nur von meiner Geburt gesprochen und es wird nicht nur von meinem Kreuz gesprochen, es wird von dieser Maria gesprochen. Denn sie hat Liebe gelebt und über Liebe müssen wir reden, damit sie in unser Herz hineinkommt, damit wir verstehen, was diese Liebe wirklich ist. Und ich staune darüber. Wenn das die echte Liebe ist, was könnte das für uns als Gemeinde bedeuten? Hinten haben wir die Fotowand und dann jedes Bild da ist, kennzeichnet einen wertvollen, fantastischen, liebevollen Menschen. Und manche dieser Menschen arbeiten in dieser Gemeinde ordentlich mit. Und wenn wir jetzt anfangen, Menschen zu ehren, könnte es ja mal sein, dass wir sagen, wir krönen mal so den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin des Monats. Ja, dann kommt die so nach vorne und dann überschütten wir sie mit Liebe, dann kriegt sie ein Geldpräsent oder sonst was noch. Und wisst ihr, was meine Ahnung ist? Dass dieser Mitarbeiter des Monats auch einen zweiten Titel tragen könnte. Sünder des Monats. Weil Jesus hat gesagt, wem viel vergeben ist, der wird viel lieben. Wer nur mitarbeitet, weil es seine Pflicht ist, wird nicht lieben. Geht nicht. Aber wer viel liebt, der dient gerne. Der dient gerne, indem er anderen groß macht, indem er mit der Liebe überschüttet und überhäuft. Könnte es sein, dass wir hier etwas Neues von Jesus lernen dürfen? Wir werden also zu Fürsprechern der Liebe Gottes gegenüber den Menschen, mit denen wir unser Leben teilen. Wir reden gut von ihnen. Wir haben Worte von Gott geschenkt bekommen. Ich habe eine Geschichte gehört, um das zu verdeutlichen. Da hat jemand den Spiegel eines Fahrzeugs demoliert. Also er ist dagegen gefahren. Und er war nicht mehr da. Es war ein sehr altes Auto. Und der Eigentümer kommt zum Auto und sieht, oh, der Spiegel ist abgefahren. In dem Moment kommt eine andere Person und sagt, ich habe das Kennzeichen von diesem Auto. Ist weitergefahren. Okay, jetzt habe ich das Kennzeichen. Und überlegt, was mache ich jetzt? In diesem Moment kommt eine andere Person, ein junger Mann, auf ihn zu und sagte, ich war das mit dem Spiegel. Ich habe hier keinen Parkplatz gekriegt, ich habe da hinten geparkt und jetzt komme ich habe es gemacht, ich möchte das wieder gut bringen. Und er sagt, das ist ein altes Auto, also 100 Euro, dann sind wir quitt damit. Und dann bekommt diese Person, ist ein Christ, einen Impuls von Gott, ein Wort von Gott und sagt, sage diese Person, diesem jungen Mann etwas, wie ich über ihn denke. Das meine ich mit Worte von Gott, wie Gott über dich denkt. Das ist für uns so selbstverständlich. Und dann hat er gesagt, ich sage dir jetzt mal etwas im Auftrag von Gott. Ich sage dir, wie Gott über dich denkt. Und dann hat der Mann solche Ohren gekriegt. Na, Gott liebt deine Ehrlichkeit. Und behalte dir diesen Wert. Versteht ihr? Groß machen. In Worte fassen. Und da kriegen wir im Laufe des Alltags immer wieder Gelegenheiten, das dem anderen zu sagen, wie Gott über den Menschen denkt, wie er über dich denkt, wie er über den anderen denkt. Und bitte, sag das den Menschen. Sag das den Nachbarn. Schluck deine Kritik nicht immer runter, aber lass Liebe raus. Dazu möchte ich uns miteinander ermutigen. Achten wir darauf, dass die Stimmen der Kritiker, die Stimmen der Einschüchterung, der Stimmen der Angst nicht zu viel Raum bekommen, sondern dass die Stimme Gottes hörbar bleibt und größer ist, lauter in uns bleibt als die anderen Stimmen. Achten wir darauf, dass wir mit unseren Worten selber Liebe leben. Liebe in Aktion zeigt sich in der Art und Weise, wie wir über den Menschen reden. Lass uns das von Jesus lernen, indem wir uns vor den Menschen stellen, die andere abwerten. Lass uns für sie zur Stimme und zu Schutz werden. Und machen wir sie groß. Sagen wir den Menschen, wie Gott über sie denkt. Weil das ist Segen. Das ist Segen. Und vielleicht machst du es ja so, dass du sagst, okay, ich werde mir Salböl kaufen. Als ein Beispiel. Und dann werde ich Gott fragen, wen darf ich in der Woche salben? Indem ich Worte von Gott über sein Leben ausspreche. Indem ich ihm dabei helfe, dass die Stimmen der Angst kleiner werden. Und indem ich ihm so einfach Liebe schenke. Zeit, Kraft, ein bisschen Investition, weil ich Salböl kaufe und weil ich auf ihn zugehe. Eine kleine Hausaufgabe. Und wenn ich das nächste Mal hier bin, das wird, glaube ich, der 29. sein, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Einzelne hier vorne mal Zeugnis davon geben, was passiert ist und was das mit ihnen gemacht hat. Wir haben mit einem Lied begonnen, habe noch nie eine Liebe wie die deine gefunden und ich möchte die Predigt mit einem Lied enden. Und dann machen wir mit dem Lobpreis weiter, der auch damit beginnt, dass wir unsere Herzenstüren weit aufmachen sollen, damit der Herr der Herrlichkeit dort einzieht. Ein Lied von Philipp Spitter. Es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt, die Großen und die Kleinen in jedem Volk und Land. Er lässt sie nicht verderben, er führt sie aus und ein. Im Leben und im Sterben sind sie und bleiben sein. Er kennt sie an der Liebe, die seiner Liebe Frucht und die mit lautem Triebe ihm zu gefallen sucht. Die anderen so begegnet, wie er das Herz bewegt, die segnet, wie er segnet und trägt, wie er sie trägt. Amen. Dann danke jetzt für euren Dienst.